Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir hier so zahlreich versammelt sind und freue mich auch, dass wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit haben, auf das Wort Gottes zu hören. Und ich möchte gleich einsteigen mit dem Bibeltext, der mir in den Sinn kam, als ich mit der Aufgabe betraut wurde, die heutige Taufpredigt zu halten. Und lade euch ein, Apostelgeschichte 8 aufzublättern. Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40, die möchte ich gerne zunächst gemeinsam mit euch lesen. Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und wandere nach Süden, auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welche über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus: Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen, und er sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser hinaufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Philippus aber wurde in Aschdod gefunden, und er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text mitlest oder zumindest aufmerksam zuhört. Aber ich bringe jetzt mal ein Zitat aus der sogenannten Elefantenrunde. Das war, als Gerhard Schröder die Wahl zum Bundestag quasi verloren hatte. Und da gab es eine sehr aufschlussreiche Fernsehsendung, in deren Verlauf einer der beiden Moderatoren sagte: Herr Schröder, ich stehe vor einem intellektuellen Problem. Und vor so einem intellektuellen Problem könnte man auch hier stehen, wenn wir uns diesen Text gründlich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist doch so, wir leben heutzutage in einer Zeit, die voller technischer Möglichkeiten ist. Wir leben in einer Zeit, von der man sagen kann, so well organized wie wir war noch keine Generation vor uns. Wir haben tausend Möglichkeiten, vielleicht sogar noch mehr, um unser Leben zu ordnen, um alles zu strukturieren, um Dinge sauber aufzuteilen, um alles von einem Ort aus zu managen, was früher undenkbar gewesen wäre. Und trotzdem ist es so, dass eine Studie französischer Produktivitätsexperten aus dem Jahr 2020 hervorbrachte, dass die Menschen in der westlichen Hemisphäre in ihrem Leben durchschnittlich zwischen 6 und 12 Monaten damit zubringen, etwas zu suchen. Und gestützt auf diese Theorie gab es da noch eine weitere Erhebung des Unternehmens- und Strategieberaters McKinsey. Die haben herausgefunden, dass ein durchschnittlicher Arbeitnehmer täglich etwa 1,8 Stunden damit zubringt, Informationen zu suchen und zu sammeln. Und damit etwa im Durchschnitt eine Arbeitswoche 9 Stunden pro Woche, die wir mit dem Suchen und mit dem Sammeln verbringen. Und ich bin mir relativ sicher, wenn du jetzt einmal überlegst, wann du zuletzt nach etwas gesucht hast, dann wird dir sehr schnell ein passendes Beispiel einfallen. Unser Bibeltext, der thematisiert das gleiche Problem. Er zeigt uns nämlich einen Mann, der auf der Suche ist. Hierfür möchte ich noch einmal die Verse 27 und 28 in Erinnerung rufen, in denen es heißt: Dieser Äthiopier war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Ich möchte jetzt ausgehend von diesen zwei Versen im Rahmen der heutigen Taufpredigt einige Fragen stellen und nehme mir das Recht raus, diese Fragen dann auch gleichzeitig aber auch zu beantworten. Und möchte als erstes im Rahmen des ersten Predigtpunktes, den ich überschreibe mit einer, der sucht, die Frage stellen, wer war dieser Mann eigentlich, der uns hier als Äthiopier, als Kämmerer, als ein Mächtiger am Hofe der Königin der Kandake vorgestellt wird? Antwort finden wir in Vers 27. Wer war dieser Mann? Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Wenn man sich damit beschäftigt, was für Menschen damals ein solches Amt innehatten, dann dürfen wir da keineswegs an jemanden denken, der vielleicht ein bisschen schwächlich oder in seiner Gesundheit stark beeinträchtigt war, sodass man sagen muss, oh, das ist ein Sicherheitsrisiko. Dieser Mensch, der ist vielleicht, man weiß nicht, ob er dieser Aufgabe wirklich gewachsen ist, sondern es war damals völlig klar, ein solches Amt, wir reden immerhin von einem der höchsten Ämter, die im Staate zu vergeben waren, da sind schon besonders ausgesuchte Menschen vorhanden. Und so ist es mehr als unstrittig, dass dieser Mann ein großgewachsener und kraftvoller Mann gewesen ist, der hier eine besonders verantwortliche Stellung bekleidete. Eben, er war der Finanzminister der Königin. Und folglich haben wir auch gleich einen Rückschluss auf seinen gesellschaftlichen Rang. Er war nicht irgendeine Randfigur, nicht etwa jemand, von dem wir heute sagen würden, gut, ein bisschen underprivileged vielleicht, nein, sondern er war angesehen, er war einflussreich und er war auch noch vermögend. Man könnte also im wahrsten Sinne des Wortes sagen, er war ein Mann von Welt, der das Leben kannte und der auch wusste, was für Vorzüge dieses Leben zu bieten hat. Und trotzdem sagt uns unsere Schriftstelle, dass dieser Mann sucht. Und damit komme ich zur zweiten Frage. Wonach suchte dieser Mann von Welt eigentlich? Schauen wir dafür noch einmal in Vers 27. Dieser Äthiopier war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und damit sind wir eigentlich schon am Kern angekommen. Dieser äthiopische Finanzminister, der suchte nämlich nach dem, was schöpfungsbedingt eigentlich in jedes menschliche Herz eingepflanzt ist. In dein Herz genauso wie in meines. Nämlich der Hunger oder auch der Durst nach dem Lebendigen, nach dem Ewigen, nach dem einzig Wahren, nach dem rettenden Gott. Und die Tatsache, dass er nun nach Jerusalem reist, um dort anzubeten, macht uns eines deutlich. Die Religion seines Heimatlandes hat diese Sehnsucht tief in seinem Herzen offensichtlich nicht stillen können. Auch der Reichtum und seine gesellschaftliche Stellung, sein ganzes Vermögen, haben ihm offensichtlich keine Befriedigung verschaffen können. Warum? Also kam dieser Mann nun nach Jerusalem, um anzubeten. Er hätte doch sonst wohin gehen können. Aber auch hierauf gibt es eine ganz plausible Erklärung. Es gab damals jüdische Missionsbemühungen. Und diese jüdischen Missionsbemühungen, die sind bis nach Äthiopien vorgedrungen, also bis eben in die Heimat dieses Kämmerers. Und als der Kämmerer in seiner Heimat hörte, es gibt einen Gott und es gibt ein erfülltes Leben, ein gutes Leben, ein gerechtes Leben, das dargestellt wird in den 10 Geboten. Und es gibt ein Volk, das Zeugnis ablegen kann über das Handeln dieses Gottes mit ihnen. Da spürte er einen Zug. Da merkte er, das ist etwas ganz anderes als das, was ich bisher aus Religion und meinen gesellschaftlichen Möglichkeiten habe ziehen können. Diese Botschaft des einen Gottes, den er hier im Rahmen jüdischer Missionsbewegung kennenlernte, die zog ihn nach Jerusalem. Und somit trieb ihn sein ungestilltes Verlangen nach diesem einzig wahren Gott ins immerhin 2000 Kilometer entfernte Jerusalem. Denn er meinte, hier im Zentrum der erstrebten Gottesbeziehung anzukommen und endlich Frieden für seine Seele zu finden. Und nun müssen wir uns Folgendes vor Augen malen. Natürlich war es so, dass ein gläubiger Jude per se immer ein wenig auf Abstand sich hielt, wenn jemand aus dem heidnischen Ausland kam. Aber noch einmal, hier kommt nicht irgendjemand. Das ist nicht, als wenn ich da jetzt vorstellig würde, sondern hier kommt der Finanzminister des äthiopischen Königshofes. Und dementsprechend gehen Ausleger davon aus, dass es mehr als realistisch ist, dass dieser Mann Kontakt hatte mit den jüdischen Eliten und dass er durchaus die Möglichkeit hatte, zu sprechen mit den geistlichen Leitern Israels, die sich damals in Jerusalem aufhielten. Dafür gibt es auch einen schlagenden Beweis. Wir sehen ja im weiteren Verlauf des Bibeltextes, dass er mit einer Schriftrolle nach Äthiopien heimkehrt. Und anders als heute, wo du sagen kannst, ach, ich gehe mal eben in den nächsten Buchhandel und frag, ob die eine Bibel haben, damals lief das etwas anders. Damals gab es nicht mal eben eine Bibel, die du für 2,95 Euro von irgendeinem Grabbeltisch mitnimmst. Sondern solche Buchrollen, die wurden damals mühevoll über eine lange, lange Zeit abgeschrieben. Und dementsprechend gab es die nicht für ein Abel und ein Ei, sondern da musste man ordentlich Geld für auf den Tisch legen. Und da kamst du auch nicht mal eben so ran. Und dementsprechend dürfen wir uns sehr, sehr sicher sein, dieser Mann hatte viel, viel Austausch mit den jüdischen Gelehrten, die sich damals in Jerusalem aufhielten. In der Hoffnung, hier das zu finden, wonach er die ganze Zeit suchte. Und damit möchte ich überleiten zu unserem zweiten und letzten Predigtpunkt. Der erste Predigtpunkt war ja einer, der sucht. Der zweite Predigtpunkt ist, einer, der findet. Man könnte ja nun geneigt sein, anzunehmen, dass unser Mann von Welt durch diese Reise ins religiöse Zentrum des Judentums und durch die intellektuellen Konversationen mit den religiösen Eliten, die er dort führte, und auch durch den Erwerb und die Lektüre dieser alttestamentlichen Schriftrolle das gefunden habe, wonach sein Herz suchte. Dass er das gefunden habe, was sein Herz begehrte. Tatsächlich müssen wir aber zu der Erkenntnis kommen, dass dieser Mann eben nicht durchgedrungen ist. Dass sein eigenes Bemühen, Gott zu finden, nicht gereicht hat, um Gott zu finden. Und dazu möchte ich noch einmal in Erinnerung rufen die Verse 30 und 31 aus unserem Predigtext. Als Philippus sich dem Wagen naht, da sprach Philippus, verstehst du auch, was du liest? Der Kämmerer aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und auch hier müssen wir uns bitte über Folgendes im Klaren sein. Dieser Kämmerer war kein Idiot. Und auch wenn damals die Analphabetisierung deutlich verbreiteter war als heute, so ist es doch völlig klar, dieser Mann war des Lesens mehr als mächtig. Sonst hätte er das Amt nicht bekleidet, das er bekleidete. Jetzt könnte man ja als nächstes meinen, gut, vielleicht gab es ja ein sprachliches Problem. Nein, auch das nicht. Denn damals gab es ja eine vermeintliche Weltsprache, nämlich die sogenannte Koine-Sprache, also das Alltagsgriechisch mehr oder weniger. Und das sprach sowohl Philippus als auch dieser Kämmerer, und selbst die Schriftrolle war in dieser Koine-Sprache abgefasst und eben nicht in Hebräisch, weil es sich hier um eine Abschrift der Septuaginta handelt. Das bedeutet also, auch sprachliche Barrieren hindern nicht daran, dass der Kämmerer nicht versteht, was er da liest. Es gibt aber ein Hindernis, das definitiv im Wege steht. Und warum der Äthiopier nicht aufgrund dessen, was er da las, zum Glauben durchdringen konnte. Es war nicht die Sprache, es war nicht der mangelnde Intellekt oder die mangelnde Lesefähigkeit, sondern es war die sogenannte Decke der Erkenntnis der alttestamentlichen Schriften. Denn diese alttestamentlichen Schriften, die kann man nur verstehen, wenn Jesus Christus uns das Verständnis dafür schenkt. Wichtig, lesen kannst du das Alte Testament. Du wirst auch sicherlich manches verstehen, was da drin steht. Keine Frage. Intellektuell können wir das sicher erfassen, wovon da berichtet wird. Aber die Frage ist, sehen wir die großen Zusammenhänge? Die großen, herrlichen Zusammenhänge, die sich da drin auftun und die ein einziger großer Fingerzeig sind auf das Wirken Gottes und auf seinen Heilsplan mit dieser Welt und mit uns Menschen. Diese Textstelle aus Jesaja 53, Vers 7, die spielt eine herausragende Rolle in diesem Abschnitt. Und deswegen die Frage, ist diese Textstelle, die da gerade gelesen wurde vom Kämmerer, von irgendeiner Bedeutung? Ja, sie ist es. Ich möchte sie noch einmal lesen. Sie ist aufgeschrieben in Vers 32 und 33 unseres Predigtextes. Da heißt es, wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt. Und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Warum ist diese Textstelle des Alten Testamentes aus Jesaja 53 so bedeutsam? Aus einem ganz einfachen Grund. Sie dient dem Philippus dazu, dem Kämmerer ausgehend von dieser Schriftstelle das gesamte Evangelium von Jesus Christus zu erklären. Denn diese Schriftstelle beinhaltet zwei Aspekte. Zunächst einmal geht es hier um die Erniedrigung des Gottesknechtes. Die Erniedrigung des Gottesknechtes, der hier als stilles Lamm beschrieben wird, der trägt und der erduldet. Und darüber hinaus geht es aber auch am Ende dieser Textstelle um die Erhöhung des Gottesknechtes. Sein Leben, das von der Erde fortgenommen wird, hinauf in die Herrlichkeit Gottes. Das heißt also, diese Schriftstelle berichtet nicht nur vom Leiden und Sterben Christi, sondern sie berichtet auch von seiner Auferstehung und von der Himmelfahrt. Und ausgehend von dieser Auslegung ist Philippus in der Lage, dem Äthiopier zu zeigen, dass Jesus seine himmlische Herrlichkeit verließ und Mensch wurde. Dass Jesus trotz Versuchung als einziger auf dieser Welt sündlos blieb und Gottes Willen vollständig erfüllte. Dass Jesus Wunder tat und zur Umkehr zum lebendigen Gott aufrief. Dass Jesus zur Vergebung deiner und meiner Sünden den blutigen Sühnetod am Kreuz auf Golgatha starb. Dass er am dritten Tag den Tod besiegte und auferstand. Dass er in die himmlische Herrlichkeit zurückgekehrt ist, um uns dort auch eine Stätte zu bereiten. Und dass er seinen Nachfolgern den Heiligen Geist sandte. Diese wunderbare Botschaft kann Philippus dem Kämmerer nun ausgehend von dieser Schriftstelle aus Jesaja 53 nahebringen. Und nun gibt es eine entscheidende Frage. Dieser Mann, der aus einem völlig gottlosen Umfeld kommt, der hört jetzt zum ersten Mal das Evangelium von Jesus Christus. Das volle Evangelium. Philippus hat damit nichts gespart. Und nun drängt sich doch eine Frage auf. Wie reagierte dieser Finanzminister auf die Botschaft von Jesus? Schauen wir dafür in Vers 36. Der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Dieser Kämmerer hat praktisch einen Glaubensgrundkurs im Schnelldurchlauf erlebt. Und er hat innerhalb dieses mutmaßlich etwas längeren Gespräches mit Philippus eines verstanden. Halbe Sachen, ein Hinauszögern oder gar das vollständige Verweigern einer klaren Entscheidung für Jesus Christus, die kann und die darf es einfach nicht geben. Stell dir bitte einmal Folgendes vor. Wenn Jesus Christus halbe Sachen gemacht hätte, oder wenn Jesus Christus gesagt hätte, ach nein, jetzt gerade ist es mir nicht so recht. Oder er hätte sogar gesagt, nein, ich habe da keine Lust zu, ich lasse das bleiben. Denn überleg dir doch mal bitte, welche Hoffnung könntest du heute haben? Welche Hoffnung könnte ich heute haben? Keine. Und so wie Jesus keine halben Sachen macht, eben damit du und ich Vergebung unserer Sünden haben können, damit du und ich Hoffnung des ewigen Lebens haben können, genauso wie Jesus keine halbe Sache macht, sondern sagt, 100% ist das Minimum dessen, was ich tue, so ist auch hier für den Kämmerer klar. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Er ist ergriffen worden von der starken Hand Jesu Christi und er lässt sich durch nichts hindern, auch nicht durch seine hohe gesellschaftliche Stellung an einem mächtigen Königshof. Dieser Kämmerer beschließt jetzt, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Aber da drängt sich doch eine weitere Frage auf. Kann Philippus den Kämmerer nach so einer kurzen Zeit einfach taufen? Ich meine, wir reden hier maximal vielleicht über einen Zeitraum von 2, 3, vielleicht 4 Stunden. Kann man nach so kurzer Zeit taufen? Auch hierzu finden wir Antwort in unserem Predigttext, nämlich in Vers 37. Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er, die Rede ist vom Kämmerer, antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich sehe hier drei Voraussetzungen dafür, dass Philippus sagt, ich kann dich taufen. Die erste Voraussetzung für das Vollziehen der Taufe ist die Verkündigung des Evangeliums. Und das können wir aus Vers 35 erkennen, das ist geschehen. Das Evangelium wurde verkündigt. Der Kämmerer hörte es. Und wir kennen vielleicht aus dem Römerbrief diese Stelle, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber kommt aus Gottes Wort. Das heißt also, die erste Voraussetzung, die Verkündigung, die hat stattgefunden. Die zweite Voraussetzung für das Vollziehen der Taufe ist die Einsicht, die Erkenntnis, dass man vor Gott schuldig ist und dass man selbst nichts tun kann. Ich wiederhole, dass man selbst nichts tun kann, um diese Schuld zu sühnen. Und wenn wir jetzt spitzfindig sind, dann können wir sagen, ja Moment mal André, aber darüber sagt uns der Predigttext doch gar nichts. Das ist richtig. Aber wenn du dir einmal den Aufbau dieses Textes anguckst, seine Struktur und so wie Philippus und der Kämmerer miteinander kommunizieren, dann wird dir auffallen, es ist immer wieder so, dass der Kämmerer Fragen stellt und Philippus antwortet. Das heißt also, auch wenn es in Vers 35 heißt, da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium, so dürfen wir schon davon ausgehen, dass der Kämmerer jetzt nicht die ganze Zeit so saß und Ja und Amen sagte, sondern er wird gewiss auch Fragen gehabt haben und gesagt haben, Philippus, wie habe ich das zu verstehen? Und Philippus, warum ist das so und nicht anders? Denn noch einmal, dieser Mann war eine intellektuelle Kapazität, das war kein Idiot. Das war kein Trottel, der dort saß. Sondern es war jemand, der durchaus mit einem Verstand gesegnet war und der gewiss auch bemüht war, diesen Verstand zu gebrauchen. Deswegen, auch diese Voraussetzung ist erfüllt. Dieser Mann erkennt, ja, auch ich bin vor Gott schuldig. Und ja, tatsächlich, wenn es so ist, dass dieser Gott 100% heilig ist und ich nichts anzubieten habe, was auch nur ansatzweise reicht, um diese 100%ige Heiligkeit zu erfüllen, dann brauche ich diesen Gott. Und damit sind wir beim dritten Punkt, bei der dritten Voraussetzung, die wichtig ist, um eine Taufe durchführen zu können. Das ist nämlich der Glaube an Jesus Christus und an sein wunderbares Erlösungswerk für uns. Das ist der Glaube daran, dass dieser Jesus Christus uns ohne unser Zutun vor Gott vollkommen rein, gerecht und heilig macht. Und auch diese Voraussetzung, diese dritte Voraussetzung, ist gemäß Vers 37 erfüllt. Der Kämmerer bekennt hier unmissverständlich seinen Glauben. Und damit komme ich zur letzten Frage. Wie lief diese Taufe ab? Lesen wir dazu die Verse 38 und 39. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, wurde der Philippus entrückt. Philippus taucht den Kämmerer im Wasser unter, damit dieser Mann nach seiner Schulderkenntnis und seinem Glaubensbekenntnis vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt Zeugnis über seinen Glauben ablegt. Die Taufe ist in diesem Zusammenhang praktisch so etwas wie ein Schlusspunkt. Nachdem der Kämmerer angefangen war, an Jesus Christus zu glauben. Angefangen hatte, an Jesus Christus zu glauben. Und nun war er vorbereitet, um in seine Heimat zurückzukehren, in ein Umfeld, in dem er mit höchster Sicherheit zum damaligen Zeitpunkt keine christliche Gemeinschaft vorfand. Durch diese Taufe, dadurch, dass er vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt Zeugnis ablegte, wurde er jetzt endgültig zugerüstet, um zurückzukehren an seine Arbeitsstelle, um dort Salz und Licht zu sein. Und Philippus, der konnte in Freuden weiterziehen, weil er wusste, der Herr Jesus würde diesen Kämmerer auch in der geistlichen Diaspora festhalten und er würde ihn versorgen, er würde ihn durchtragen. Und genau darauf vertraute auch der Kämmerer. Und dementsprechend konnten beide getrost ihres Weges gehen. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, unsere drei Täuflinge, die hier vorne sitzen, die waren genauso wie der Kämmerer auch auf der Suche nach dem, was ihrem Leben Sinn, Erfüllung und auch wahren Frieden gibt. Und diese drei werden höchstwahrscheinlich gleich im Laufe ihres Zeugnisses auch deutlich machen, dass sie, obwohl die Welt viel anzubieten hat, da würde ich nicht widersprechen, aber dass sie in der Welt nicht das gefunden haben, was ihrem Herzen wirklich Frieden gibt, was ihrem Herzen wirklich Erfüllung schenkt. Wir werden aber von ihnen auch hören, dass alles anders wurde, als der lebendige Gott ihnen in Jesus Christus begegnet ist. Dass von dem Moment an für sie klar war, dass es in ihrem Leben keine Alternative mehr gibt, als diesem Retter mit sofortiger Wirkung, vollständig, mit Haut und Haaren anzugehören und ihn im Glauben anzunehmen. Das werden wir gleich hören. Und wie der Kämmerer wollen auch unsere drei Täuflinge heute vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt deutlich machen, dass sie zu Jesus Christus gehören. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, lass dir bitte diese Frage gefallen, bevor ich zum Schluss komme. Gehörst auch du diesem Jesus Christus, den unsere Täuflinge gleich bezeugen werden? Oder ist es so, dass auch du immer noch in der Welt nach Dingen suchst, wie der Kämmerer auch suchte? Und wie gesagt, unsere Zeit bietet viel, wo man suchen kann. Das können religiöse Geschichten sein. Und das gibt es heute alles an religiösen Angeboten. Es kann aber auch sein, dass du dich in intellektuellen Verrenkungen übst und sagst, ach, wenn ich hier in die höchsten Sphären der Philosophie oder was auch immer eintauche, dann hat mein Leben Sinn und Erfüllung. Vielleicht ist es aber auch so, dass du sagst, ah, oh, wenn ich nur meine Drogen habe oder wenn ich saufen kann, dann bin ich erfüllt. Aber prüfe dich doch bitte einmal selbst. Erfüllt dich das wirklich? Gibt dir das wirklich den Frieden, den du suchst? Oder könnte es sein, dass du zu der Erkenntnis kommst, nein, mein eigentlicher Herzenshunger, der ist immer noch nicht gestillt. Und deshalb möchte ich dich fragen, warum machst du nicht, so wie der Kämmerer und wie unsere drei Täuflinge, endlich ganze Sache mit Jesus? Keine halbe Sache. Kein Aufschieben auf irgendwann. Ja, ich kann ja mal in 5 Jahren gucken. Vielleicht, dann bin ich alt genug, dann mache ich das. Und ja, ach, dann bin ich so alt, ja, dann habe ich auch nichts mehr verpasst im Leben. Dann kann ich mich ja mal für Jesus entscheiden. Nein, du bist heute herausgefordert. Wenn Jesus heute zu dir spricht und sagt, bitte, 100% gab ich für dich. 100% gab ich für dich. Sagst du ja dazu? Dann möchte ich dich herzlich einladen, denn nimm diesen Jesus Christus doch im Glauben an. Er ist hier, er wartet auf dich. So, wie er auf unsere drei Täuflinge gewartet hat. Und davon werden wir jetzt etwas hören.